أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Vor der vergangenen Freitagsansprache wurden die Expeditionen und Schlachten aus dem Leben des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam erwähnt. Dabei wurde auch die Expedition gegen den Stamm Banu Fazara thematisiert. In den Geschichtsbüchern wird in Bezug auf die Expedition gegen Banu Fazara eine Begebenheit erwähnt, die den Tod von Umme Girfa betrifft. Einige Historiker haben diese Darstellung so wiedergegeben, woraus ersichtlich wird, dass sie nicht der Wahrheit entspricht. Im Werk Tabqatul Kubra steht geschrieben, Hazrat Zaid bin Harsa r.a. reiste im 6. Jahr nach der Auswanderung aus Handelsgründen nach Syrien. Er führte dabei Handelsgüter der Gefährten des heiligen Propheten mit sich. Als er in die Nähe des Tals Qura gelangte, traf er auf einige Mitglieder der Banu Badr, einem Zweigstamm der Banu Fazara. Diese griffen ihn und seine Gefährten an und nahmen die Handelsgüter an sich. Als Hazrat Zaid wieder genesen war, ging er zum heiligen Propheten und berichtete ihm von dem Vorfall. Daraufhin entsandte der heilige Prophet eine Gruppe von Muslimen zu den Angreifern. Die Muslime sind so gereist, dass sie sich tagsüber versteckten und nachts setzten sie ihre Reise fort. Doch die Banu Badr erfuhren von ihrem Plan. Hazrat und seine Gefährten erreichten die Banu Badr am Morgen. Mit dem Ruf Allahu Akbar, Allah ist groß, griffen sie an und umzingelten die Gegner. Umme Girfa, deren richtiger Name Fatma bin Rabia bin Badr war, sowie ihre Tochter Jaria bint Malik bin Huzaifa bin Badr wurden dabei gefangen genommen. Die Tochter Jaria wurde von Hazrat Salma bin Aqwa gefangen genommen und dem heiligen Propheten Sassam geschenkt. Der heilige Prophet Sassam schenkte sie anschließend Hazm bin Abi Wahab. Wie bereits erwähnt, finden sich in einigen Geschichtsbüchern ungewöhnliche Berichte über die Ermordung von Umme Girfa. Diese Darstellungen stehen jedoch im Widerspruch zu den islamischen Lehren und der Handelspraxis und können daher nicht akzeptiert werden. In einigen Geschichtsbüchern steht geschrieben, Qais bin Muhassir ging zu Umme Girfa, die eine ältere Frau war. Er tötete sie auf grausame Weise, indem er ihre Beine an zwei Kamele befestigte, die in entgegengesetzte Richtungen liefen, wodurch sie in Stücke gerissen wurde. Zusätzlich tötete Qais zwei weitere Personen. Als Zaid bin Harsa von dieser Expedition zurückkam, klopfte er an die Tür des heiligen Propheten. Der heilige Prophet hob seine Kleidung hoch und ging zu Zaid. Er umarmte ihn und gab ihm einen Kuss. So dann fragte er, wie es Zaid geht. Zaid berichtete dem heiligen Propheten über den Sieg, den Allah ihnen beschert hatte. So wurde zumindest diese Begebenheit erwähnt, dass sie also um Girfa in zwei Stücke gerissen wurde. Doch Hazrat Bashir Ahmed Sahib hat diese Begebenheit in beträchtlicher Art und mit sehr guten Argumenten erwähnt. Er schreibt, anstelle der oben erwähnten Expeditionen von Hazrat Abu Bakr hat Ibn Sa'd eine Expedition erwähnt, bei der Hazrat Zaid bin Harsa der Befehlshaber war. Mit anderen Worten, Ibn Sa'd erwähnt Zaid bin Harsa als den Befehlshaber dieser Expedition anstelle von Hazrat Abu Bakr. Darüber hinaus schreibt er auch in Details abweichend, dass diese Expedition dazu diente, die Banu Fazara zur Rechenschaft zu ziehen, die in der Nähe des Tals von Qura wohnten und die eine Handelskarawane der Muslime überfielen und ihre gesamten Reichtum und Waren gestohlen hatten. Die treibende Kraft hinter dieser bösartigen Gruppe war eine alte Dame namens Umme Kirfa, die eine entschiedene Feindin des Islam war. Als diese Frau gefangen genommen wurde in dieser Schlacht, tötete einen Mann namens Gas aus der Gruppe von Zetzi. Ibn Sa'd beschreibt die Geschichte des Mordes so. Also Ibn Sa'd schreibt es so, dass ihre beiden Füße an zwei verschiedene Kamele gebunden wurden und diese beiden Kamele dann in entgegengesetzte Richtung getrieben wurden, wodurch die Dame in zwei Stücke gerissen wurde. Danach wurde ihre Tochter Salma bin Aqwa Rizitalano anvertraut. Diese Geschichte wurde in gewissem Umfang auch von Ibn Ishaq in aller Kürze, Verkürzung und Abwandlung erwähnt. Auf der Grundlage dieser Erzählung macht der Orientalist Sir William Muir, der es gewohnt ist, mehr Details zu liefern als die meisten europäischen Historiker, dieses Ereignis mit großem Enthusiasmus zum Höhepunkt seines Buches, als Beispiel für den barbarischen Geist der Muslime. Tatsächlich schrieb Sir William Muir, dass er dies nur deshalb in seinem Buch aufgenommen hat, weil die Muslime in dieser Expedition eine grausame Tat begangen haben. Herr Muir selbst schreibt, in diesem Jahr mussten die Muslime für mehrere Expeditionen Medina verlassen. Doch sie alle sind nicht erwähnenswert. Doch eine kann ich wegen der grausamen Tat, mit der er endete, nicht auslassen. Das ist die Aussage von Herr William Muir. Als Entgegnung schreibt Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib Rizitalano, ein Historiker, der in seinem Buch eine Begebenheit nur deshalb einer anderen Begebenheit vorzieht, weil sie den Beweis für die Brutalität und Rücksichtslosigkeit eines Volkes liefert und sie zum Höhepunkt seines Buches macht, ist in Wirklichkeit nicht würdig, als unvoreingenommener Forscher bezeichnet zu werden. Also er schreibt, dass er andere Begebenheiten auslässt und nur diese erwähnt, das zeigt, dass er kein unvoreingenommener Forscher war. Shisab schreibt weiter, denn es ist nicht zu erwarten, dass sich ein solcher Mensch mit der Frage beschäftigt, ob dieses Ereignis der Brutalität überhaupt wahr ist oder nicht. Denn damit geht ihm ein Beweis zu seinem Gunsten verloren. Auf jeden Fall hat Herr Muir diesen Bericht in seinem Buch mit besonderem Enthusiasmus verfasst. Wie sich nun zeigen wird, war diese Begebenheit jedoch völlig falsch und entbehrte jeder Grundlage. Darüber hinaus wird diese Erzählung sowohl hinsichtlich der Aufzeichnungen als auch der Rationalität als gefälscht entlarvt. Unter dem Gesichtspunkt der Rationalität, der Logik, sollte man wissen, dass es völlig unhaltbar ist, eine Frau, die nicht des Mordes überführt ist, einzusperren und sie dann in aller Ruhe zu töten und sie dann auf die Art und Weise zu töten, wie es in dieser Erzählung berichtet wird. Der Islam verbietet sogar das Töten von Frauen auf dem Schlachtfeld. Und wir haben bereits die Anweisung des heiligen Propheten erwähnt, die er in der grundlegenden Diskussion über den Dschihad zum Verbot des Tötens von Frauen gegeben hat. So wird in einem Hadith erwähnt, dass bei einer Gelegenheit eine Frau eines feindlichen Stammes auf dem Schlachtfeld tot aufgefunden wurde. Und obwohl nicht bekannt war, unter welchen Umständen und durch wessen Hand sie getötet worden war, war der heilige Prophet sehr ungehalten, als er dies sah. Er erklärte seinen Gefährten nachdrücklich, dass dies nie wieder geschehen dürfe. Keine Frau darf getötet werden. Es wurde auch erwähnt, dass der heilige Prophet, wenn er ein Heer ausschickte, seinen Gefährten neben allen anderen Anweisungen auch diese Anweisung gab, keine Frauen und Kinder zu töten. In Anbetracht dieser grundlegenden Anweisungen kann die Vorstellung, dass die Gefährten und unter ihnen Zaid bin Harsa, der zur Familie des heiligen Propheten gehörte, eine Frau auf die von Ibn Sa'd beschriebene Weise töteten oder töten ließ, keineswegs akzeptiert werden. Zweifellos wird in dieser Erzählung die Tat des Tötens nicht Zaid, sondern einem anderen Muslim zugeschrieben. Aber da dieser Vorfall unter dem Befehl von Hazrat Zaid geschah, würde die letzte Verantwortung so oder so auf ihn fallen. Was Zaid anbelangt, so kann die Vorstellung, dass er es zuließ, dass sich so etwas unter seiner Aufsicht ereignete, obwohl er die Lehren des heiligen Propheten sehr wohl kannte, nicht im geringsten akzeptiert werden. Wenn eine Frau ein Verbrechen begeht, wird sie unweigerlich die Strafe für dieses Verbrechen erhalten. Und weder die Scharia einer Religion noch das Gesetz eines Landes schließt eine Frau von der Bestrafung eines Verbrechens aus. Darüber hinaus werden täglich Fälle der Bestrafung von Frauen, ja sogar der Hinrichtung für die Bestrafung von Mord gedruckt. Eine Frau jedoch nur aus religiöser Feindschaft zu töten und noch dazu auf die in dieser Erzählung beschriebene Weise, ist eine Handlung, die von der grundlegenden Weisung des heiligen Propheten und der gesamten islamischen Geschichte eindeutig abgelehnt wird. Wenn darüber hinaus behauptet wird, diese Frau sei eine Verbrecherin gewesen und habe sich, wie in verschiedenen Überlieferungen erwähnt, zur Ermordung des heiligen Propheten verschworen und aus diesem Grund könnte die Verurteilung zum Mord an ihr rechtmäßig erfolgen, dann ist dies nicht richtig. Aber die Frage ist, wenn die Gefährten des heiligen Propheten keine schwereren und bösartigeren Verbrecher als Umme Girfa und noch dazu männliche Feinde auf diese Weise getötet haben, dann ist die Vorstellung, dass eine ältere Dame unter der Aufsicht eines gut informierten Gefährten wie Zaid bin Harsa auf diese Weise behandelt wurde, völlig inakzeptabel. Aus einer rationalen Perspektive ist die Falschheit und Erfindung dieser Geschichte offensichtlich und klar. Und kein unparteiischer Mensch könnte daran zweifeln. Nun bleibt der Aspekt der Überlieferung. Erstens haben Ibn Sa'd oder Ibn Ishaq diese Erzählung nicht bestätigt. Und ohne eine zuverlässige Quelle kann eine solche Erzählung, die im Widerspruch zu den klaren Anweisungen des heiligen Propheten und der üblichen und bekannten Praxis der Gefährten steht, überhaupt nicht akzeptiert werden. Zweitens wurde genau dieser Bericht in Sahih Muslim und Sunan Abi Daud, zwei sehr authentischen Büchern des Hadith, erwähnt, aber die Erwähnung der Tötung von Umme Girfa wurde dabei überhaupt nicht erwähnt. Außerdem unterscheidet sich dieser Bericht in verschiedenen anderen Details von dem von Ibn Sa'd und anderen. Außerdem werden die Sahih Ahadith definitiv und allgemein als weitaus zuverlässiger und vorzugswürdig akzeptiert. Aus diesem Grund haben die Überlieferungen von Ibn Sa'd und anderen kein Gewicht im Vergleich zu denen von Sahih Muslim und Sunan Abi Daud. Diese Unterscheidung wird noch deutlicher, wenn wir bedenken, dass Ibn Sa'd und Ibn Ishaq ihre Überlieferungen ohne jegliche Begläubigung erwähnt haben. Imam Muslim und Abu Daud hingegen eine vollständige Begläubigung für ihre Überlieferung vorgelegt haben. Also diese Überlieferungskette, meint Hasud, so oder so, im Vergleich zur Vorsicht der Hadith-Experten, die sehr umsichtig arbeiteten, besitzen die allgemeinen Erzählungen der Historiker keinen Wert. Die Art und Weise, wie dieser Bericht in Sahih Muslim Sunan Abi Daud aufgezeichnet wurde, ist bereits oben erwähnt. Darin wird die Tötung von Umme Girfa nicht einmal erwähnt. In den Überlieferungen von Muslim Abu Daud wird der Name von Umme Girfa nicht erwähnt. Und auch der Name des Befehlshabers wird als Abu Bakr anstelle von Zaid angegeben. Unabhängig davon können wir uns nicht vorstellen, dass es sich bei dieser Expedition um eine ganz andere handelte, da die übrigen wichtigen Details in ihrer Gesamtheit übereinstimmen. Zum Beispiel, in beiden Überlieferungen wird beschrieben, dass diese Expedition gegen die Banu Fazara war. In beiden wird erwähnt, dass der Häuptling der Banu Fazara eine ältere Dame war. Beide Überlieferungen erwähnen die Gefangenschaft dieser Dame. In beiden Überlieferungen wird erwähnt, dass diese Dame eine Tochter hatte, die ebenfalls mit ihr verhaftet wurde. Fünftens, beide Überlieferungen erwähnen, dass dieses Mädchen dem Los von Salma bin Aqwa gegeben wurde. Darüber hinaus gibt es auch bei anderen Fakten Ähnlichkeiten. Überlegen Sie nun, ob es angesichts dieser bedeutenden und grundlegenden Gemeinsamkeiten für einen Menschen möglich ist, sich vorzustellen, dass es sich um zwei verschiedene Berichte handelt. Wir stützen uns jedoch nicht allein auf diese rationale Argumentation. Vielmehr haben Forscher der Vergangenheit eindeutig geschrieben, dass der Bericht von Sahih Muslim und Sunan Abi Daud derselbe ist, den Ibn Sa'd auf andere Weise aufgezeichnet hat. So haben Allama Zurqani, Imam Suheili und Allama Halabi eindeutig geschrieben, dass dies derselbe Bericht ist, den Ibn Sa'd und Ibn Ishaq fälschlicherweise in der Geschichte von Ummi Girfa erwähnt haben. Ein weiterer Beweis dafür, dass es sich um dieselbe Erzählung handelt, ist, dass Tabari diese beiden Erzählungen nebeneinander erwähnt und deutlich geschrieben hat, dass beide Erzählungen ein und dieselbe sind. Daher ist es völlig unbestreitbar, dass in der von Muslim und Abu Daud aufgezeichneten Erzählung von Salma bin Aqwa genau derselbe Bericht erwähnt wurde, den Ibn Sa'd und Ibn Hisham fälschlicherweise unter dem Namen die Expedition von Umme Girfa ausgezeichnet haben. Außerdem ist die Erzählung der Sihar, also der 6 authentischen Hadith-Büchern, die mit Begläubigung erwähnt wurde, also mit der richtigen Überlieferungskette, und von einem erzählt wird, der an dem Ereignis auch teilgenommen hat, in jedem Fall würdig der nicht begläubigten Erzählung von Ibn Sa'd und Ibn Hisham vorzuziehen. Aus diesem Grund gibt es keinen Raum für Zweifel an der Tatsache, dass der Bericht über den barbarischen Mord von Umme Girfa ein völlig falscher Bericht ohne Grundlage ist, der aufgrund der Gunst eines verborgenen Feindes des Islam oder eines Heuchlers seinen Weg in einige historische Erzählungen gefunden hat. Die Wahrheit dieser Expedition nichts anderes ist als das, was Muslim und Abu Daud erwähnt haben. Es ist nicht überraschend, dass ein fehlerhafter Bericht in die Geschichte eingegangen ist, denn solche Beispiele finden sich in der Geschichte jedes Landes und jeder Nation. Erstaunlich ist jedoch, dass ein Mann wie Sir William Muir diesem falschen Bericht ohne jede Untersuchung einen Platz in seinem Buch einräumt. Und auch offen zugibt, dass der Zweck seiner Aufzeichnung lediglich darin bestand, ein Beispiel für eine grausame Tat der Muslime darin zu finden. Kurz gesagt, dieses Ereignis ist nicht korrekt und fand in dieser Form auch nicht statt. In der Chronik wird die Expedition von Abdullah bin Atiq erwähnt, die gegen Abu Rafi gerichtet war. Ibn Sa'd gibt an, dass diese Expedition im Monat Ramsan, dem 6. Jahr nach der Auswanderung, unternommen wurde. Also Mirza Bashir Ahmed Sahib sagt dazu in seiner Recherche, die auf verschiedenen Geschichtsbüchern basiert, folgendes: Hinsichtlich der Tötung, des Datums der Tötung von Abu Rafi gibt es Abweichungen in den Überlieferungen. Bukhari erwähnt nach dem Vorbild von Zuhri, ohne ein genaueres Datum anzugeben, dass dieses Ereignis nach der Tötung von Ka'b bin Ashraf stattfand, was zumindest schon mal stimmt. Wahrscheinlich wurden diese beiden Ereignisse zusammen erwähnt, weil sie in derselben Kategorie fallen. Tabri datiert das Ereignis der Tötung von Abu Rafi auf das 3. Jahr nach der Auswanderung, nach dem Vorfall von Ka'b bin Ashraf, während Waqdi es im 4. Jahr datiert. Ibn Hisham, der sich auf Ibn Ishaq beruft, gibt schlichtweg an, dass es sich nach der Expedition gegen die Banu Qurayza ereignete, welche Ende des 5. Jahres nach der Auswanderung stattfand, was nahelegt, dass dieses Ereignis in den Anfangsmonaten des 6. Jahres datiert werden könnte. Ibn Sa'd hingegen datiert ausdrücklich das 6. Jahr und die Mehrheit der Historiker folgt auch dieser Ansicht. Wallahu alam, Allah weiß am besten. Ibn Ishaq schildert: Die Grabenschlacht war vorüber und auch die Angelegenheit rund um die Banu Qurayza hatten ihren Abschluss gefunden. Salam bin Abi Hukaik, auch bekannt als Abu Rafi, gehörte zu denjenigen, die ihren Herr gegen den heiligen Propheten aufgestellt hatten. Zuvor hatte der Stamm Aus schon den Juden Ghar bin Ashraf aufgrund seiner Feindseligkeit und seiner Agitation gegen den heiligen Propheten getötet. So bat der Stamm Khazraj den heiligen Propheten um Erlaubnis, Salam bin Abi Hukaik zu töten, der sich zu dieser Zeit in Khaybar aufhielt. Der heilige Prophet gab ihnen die Erlaubnis. An der Seite des heiligen Propheten wetteiferten die beiden Stämme Aus und Khazraj miteinander, ähnlich wie das Kräftemessen von Kamelhengsten. Leistete der Stamm Aus etwas für den heiligen Propheten, äußerten auch die Leute des Stammes Khazraj, dass durch diese Leistung werden sie eine nähere Position zum Gesandten Allahs erringen und uns im Islam übertreffen. Also ließen sie nicht ab, bis sie nicht eine ähnliche Leistung vollbracht hatten. Wenn der Stamm Khazraj etwas erzielte, eine Leistung erzielte, so zeigte der Stamm Aus dieselbe Reaktion. Als Mitglieder der Aus Ghar bin Ashraf aufgrund seiner feindlichen Akte gegen den heiligen Propheten töteten, lautete die Reaktion der Leute von Khazraj bei Allah: Der Stamm Aus wird uns deshalb niemals übertreffen. So war es üblich, dass sie miteinander in Dingen wetteiferten, die sie noch näher an Allah und seinem Gesandten brachten. Entsprechend überlegten die Khazraj, welche Person in ihrer Feindschaft gegenüber dem heiligen Propheten Ghar bin Ashraf glich. Sie kamen auf Ibn Abi Hukaik, der in der Region Khaybar oder Hijaz lebte. Ibn Sa'd schildert: Der Stamm Khazraj meldete, dass Abu Rafi bin Abi Hukaik den Stamm Ratfan und dessen benachbarten polytheistischen Araber versammelt hatte, um einen Angriff auf den heiligen Propheten zu organisieren. Zudem hatte er zu diesem Zweck einen hohen Betrag an Kriegsgeldern und Sold für die Truppen festgelegt. Der Stamm Khazraj bat deshalb den heiligen Propheten Abu Rafi zu töten. Der heilige Prophet stimmte dem zu und so machten sich aus dem Stamm Khazraj 5 Männer der Banu Salma auf diese Mission. Abdullah bin Atiq, Masud bin Sinan, der mit den Ansar verbündete Abdullah bin Unais al-Juhni, Abu Qatada, Haris bin Abi Rabi und Khazay bin Aswad. Sie alle zogen dafür los. Laut Muhammad bin Umar und Ibn Sa'd war letzterer Aswad bin Khuzay aus dem Stamm Banu Aslam und damit ein Verbündeter der Ansar. Bara bin Azim hat auch Abdullah bin Utbah hinzugezählt, wie es in Sahih Bukhari berichtet wird. Damit sind es 6 Personen. Ebenso haben Ibn Uqba und Suheili auch Aswad bin Haram hinzugezählt, sodass es insgesamt 7 Personen waren. Der Heilige Prophet ernannte Abdullah bin Atiq zum Gruppenführer und untersagte ihnen, Frauen und Kinder zu töten. Jetzt schauen Sie, auch hier hat der Heilige Prophet ganz deutlich gesagt, dass Frauen und Kinder nicht getötet werden dürfen. Sahih Bukhari wird die Tötung von Abu Rafi folgendermaßen beschrieben. Hazrat Bara bin Azib berichtet: Abu Rafi dem Heiligen Propheten großes Leid zufügte und den Feinden des Heiligen Propheten unterstützte. Er lebte in seiner Festung in der Region Hijaz, als jene Männer, nachdem die Sonne bereits untergegangen war und die Menschen ihre Viehherden wieder in die Häuser gebracht hatten, sich der Festung näherten, sagte Abdullah bin Atiq zu seinen Kameraden: Bleibt hier an euren Plätzen, ich werde jetzt reingehen und versuchen, den Torwächter zu überlisten und in die Festung zu gelangen. Darauf machte sich Abdullah in Richtung der Festung und aus und schaffte es in die Nähe des Tores. Dort hüllte er sich so in seine Kleider, als müsste er der Notdurft nachgehen. Zu dem Zeitpunkt befanden sich alle Leute bereits drinnen. In einer weiteren Überlieferung steht, dass Abdullah bin Atiq sagte: Ich wandte einen Trick an, um die Festung zu gelangen, also nach einem Vorwand zu suchen. Währenddessen haben die Burgbewohner eines ihrer Esel verloren und gingen mit Lichtern raus, um es zu finden. Er hatte Angst, dass er entdeckt wird. Laut Bukhari verdeckte er seinen Kopf und tat so, als würde er sich entledigen. Die Wächter riefen ihm zu: Wenn du noch reinkommen willst, dann komm rein. Wir möchten die Tür schließen. Er sagt: Ich kam rein und versteckte mich drinnen. In einer anderen Überlieferung heißt es: Ich kam auch rein und versteckte mich im Stall der Esel. Als die Leute eintraten und die Tür verschlossen wurde, sowie die Schlüssel an den Nagel gehängt wurden, ging ich zu den Schlüsseln und öffnete das Tor wieder. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass er wartete, bis keine Geräusche mehr zu hören waren, kam dann raus und sagte, dass er darauf achtete, an welchem Ort der Wächter die Schlüssel verstaute. Dies ist auch in Bukhari. Die Leute quatschten mit Abu Rafi nachts und er befand sich in seinem Wohnzimmer. Als die Leute weggingen, so heißt es in der Überlieferung, dass er sie beobachtete. In einer anderen Überlieferung hieß es, dass die Leute bei Abu Rafi zu Abend gegessen hatten und sie bis tief in der Nacht quatschten und dann zu ihren Posten zurückkehrten. Dies ist auch aus Bukhari. Ich ging zu ihm und schloss jede Tür hinter mir zu. Ich sagte zu mir selbst, dass falls diese Leute mich bemerken sollten, werden sie mich so lange nicht fassen können, bis ich ihn nicht getötet habe. Ich kam zu ihm und in einer anderen Überlieferung heißt es, dass ich dann zu seinen Zimmern kam und sie von innen verschloss. Und danach ging ich zu einer Treppe zu Abu Rafi. Dies ist auch aus Sahih Bukhari. Dann steht geschrieben, ich sah, dass er in einem dunklen Zimmer auf seinem Bett liegt. Ich erkannte nicht, wo er im Zimmer liegt und rief, O Abu Rafi. Dieser antwortete, wer ist da? Ich sprang sofort in die Richtung, woher die Stimme kam und griff ihn mit dem Schwert an. Doch der Angriff brachte nichts. Er fing an zu schreien. Dann ging ich aus dem Zimmer und wartete kurz und ging wieder rein, als würde ich ihm helfen wollen und fragte, Abu Rafi, was ist das für ein Geräusch? Hierbei änderte ich meine Stimme. Dieser antwortete, möge deine Mutter sterben, jemand war hier im Zimmer und hat mich mit seinem Schwert angegriffen. Also Abdullah bin Atik sagte, dass er ihm danach wieder angriff und er fing an sehr stark zu bluten, doch er konnte ihn nicht töten. Dann sagt er, dann stach ich mit der Spitze des Schwertes in seinen Bauch, bis das Schwert seinen Rücken erreichte. In einer anderen Überlieferung wird sein zweiter Angriff so beschrieben, dass ich nochmal zu ihm sprang und ihn nochmal angriff. Doch das brachte auch nichts. Er fing an zu schreien, sodass seine Familie aufwachte. Er sagte, dass er wieder zu ihm kam und seine Stimme verstellte, als ob er ihn zur Hilfe eilen würde. Er sah, dass er mit dem Rücken auf dem Boden lag. Ich legte das Schwert auf seinen Bauch und drückte es runter, bis ich hörte, wie die Knochen brachen. Ich stellte sicher, dass er verstorben war und öffnete dann die einzelnen Türen, bis ich zur Treppe kam. Beim Heruntersteigen dachte ich, dass ich mit den Füßen schon auf dem Boden bin, fiel darauf herunter. Beim Vollmond brach ich mir den Fuß in einer anderen Überlieferung, heißt es, dass mein Fußgelenk sich ausrenkte. Ich band sie mit einem Turban fest. Dann ging ich zur Tür und setzte mich und sagte zu mir, dass ich so lange nicht rausgehen würde, bis ich sicher ist, ob er wirklich verstorben ist. Als am nächsten Morgen die Hühner anfingen zu krähen, verkündete ein Verkünder, dass ich heute den Tod des Händlers der Hijaz-Bewohner verkünde. Dann ging ich zu meinen Freunden und sagte, Allah hat Abu Rafi getötet. Er sagt, danach ging ich zum heiligen Propheten und erzählte ihm das. Der heilige Prophet sagte, mach deinen Fuß nach vorne, stell deinen Fuß nach vorne. Ich stellte meinen Fuß nach vorne und der heilige Prophet strich mit seiner Hand über den Fuß und es fühlte sich so an, als würde ich nie Beschwerden gehabt haben. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass Abdullah bin Atik sagt, dass er Humpel zu seinen Freunden zurückkehrte und sagte, dass ihr zum Propheten gehen sollt und ihm die frohe Botschaft überbringen sollt. Denn ich kann so lange nicht gehen, bis ich nicht den Verkünder gehört habe, dass er getötet worden ist. Morgens, Als der Verkünder zu seinem Ort aufstieg und den Tod von Abu Rafi verkündete, sagte Abdullah bin Atik, dass er aufstand und er keine Schmerzen mehr spürte. Ich traf meine Freunde, bevor sie den heiligen Propheten erreichten. Imam Bukhari hat dieses Ereignis von Hazrat Bara bin Asif, in dem es heißt, dass Abdullah bin Atik allein Abu Rafi getötet hat. Doch Ibn Uqba, Ibn Ishaq, Muhammad bin Umar und Ibn Sa'd etc. haben berichtet, dass mit Abdullah bin Atik auch die anderen Gefährten beim Töten dabei waren. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib hat dies auch analysiert und erläutert. Er sagt: Die Unruhestiftung und Anzettelung der jüdischen Oberhäupter resultierte in einem gefährlichen Konflikt zur Schlacht von Ahzab, der Grabenschlacht gegen die Muslime am Ende des Jahres des 5. Unter ihnen hatte Huy bin Akhtab zusammen mit den Banu Qurayza sein Schicksal bereits ereilt. Aber Salam bin Abil Hukaik, dessen Bezeichnung Abu Rafi war, war immer noch offen engagiert im Unruhestift in der Region Khaybar. Vielmehr verstärkte das demütigende Scheitern der Bestrafung der Grabenschlacht und das schreckhafte Schicksal der Banu Qurayza seine Feindseligkeit. Und da der Stamm Ridwan in der Nähe von Khaybar war und die Juden von Khaybar und die Stämme von Najd Nachbarn waren, so hat Abu Rafi, der ein großer Kaufmann war und reich war, sich zur Gewohnheit gemacht, die wilden und kriegerischen Stämme von Najd gegen die Muslime aufzuhetzen und in der Feindseligkeit gegen den heiligen Propheten, war er auch der vollständige Unterstützer von Ghar bin Ashraf. Daher unterstützte er in der erwähnten Zeit die Ridwan mit großer finanzieller Unterstützung, um einen Angriff auf den heiligen Propheten Sassam durchzuführen. Er gab ihnen viel Reichtum. Und es ist auch aus der Geschichte erwiesen, dass an der Bedrohung an die Muslime im Monat Schaban, die durch die Banu Sa'd entstand und die Streitmacht unter dem Kommando von Hazrat Ali, die nach Medina geschickt wurde, um sie zu verhindern, die Juden von Khaybar beteiligt waren, die unter der Führung von Abu Rafi all diesen Unheil anrichteten. Seine Wut und Feindschaft verlangte nach dem Blut der Muslime und die Person des heiligen Propheten war ihnen ein Dorn im Auge. Schließlich plante er deshalb, wie bei der Schlacht von Ahzab, die Grabenschlacht, die Stämme von Najd, wie Ridwan und andere Stämme zu besuchen. Er versammelte ein Heer zur Vernichtung der Muslime. Nach der Grabenschlacht stellte er ein neues Heer zusammen, um die Muslime erneut anzugreifen. Als es dazu kam und vor den Augen der Muslime erneut die Bilder der Grabenschlacht kamen, kamen die Ansar des Stammes Khazraj zum heiligen Propheten und sagten, als Antwort auf diese Planung ist es nur, dass man irgendwie den Stammesoberhaupt Abu Rafi tötet. Sie sagten, das ist der einzige Weg. Angesichts der bestehenden Unruhen stimmte der heilige Prophet diesem auch zu. Dass es wichtiger ist für den Frieden, den zu töten, der für dieses Unheil zuständig ist. Unter der Leitung von Abdullah bin Atik wurden 4 Mitglieder des Stammes Khazraj zu Abu Rafi geschickt. Der heilige Prophet gab dabei auch die Anweisung, achtet, dass ihr keine Frauen und keine Kinder umbringt. Noch einmal machte er darauf aufmerksam. Wie kann es sein, dass sie dort dann eine Frau töten? Im 6. Jahr nach der Auswanderung im Monat Ramsan ging diese Partei los und erfüllte mit großem Ehrgeiz diese Aufgabe und kehrte wieder heim. Auf diese Weise wurde eine große Katastrophe von Medina abgewendet. In Bukhari finden wir eine sehr authentische Überlieferung zu dieser Begebenheit. Sie gibt es wieder, was ich bereits vorher berichtet habe. Banabir Azir berichtet, dass der heilige Prophet eine Gruppe zu Abu Rafi, dem Juden, schickte, um ihn töten zu lassen. Abdullah bin Atik Ansari war der Amir dafür gewesen. Abu Rafi war dafür bekannt, dass er den Heiligen Sassam sehr verletzte und andere gegen ihn aufhetzte. Als Abdullah bin Atiq mit seiner Gruppe in der Nähe der Unterkunft von Abu Rafi ankamen, der Festung, und die Sonne untergegangen war, hat Abdullah bin Atiq seine Genossen hinter sich gelassen und ging selbst zum Tor der Festung und setzte sich dort mit einer Decke wie ein Bedürftiger hin. Als ein Bediensteter das Tor schließen wollte, schaute er zu Abdullah bin Atiq und sagte: O du Person, wenn du reinkommen willst, komm rein, ich möchte das Tor verschließen. Also Abdullah trat schnell mit seiner Decke hinein und versteckte sich auf einer Seite. Der Bedienstete verschloss das Tor und hang den Schlüssel in der Nähe auf. Abdullah bin Atiq berichtet selbst: Als erstes habe ich den Schlüssel genommen, ging von meinem Versteck raus und schloss die Tür auf, damit ich bei meiner Flucht schnell aus dieser Tür flüchten kann. Zu dieser Zeit befand sich Abdul Rafi oben auf seiner Terrasse. Viele Leute waren in seiner Nähe versammelt und unterhielten sich mit ihm. Als diese Leute aufgestanden waren und es ruhig wurde, bin ich die Treppen zu Abu Rafi hochgestiegen und verschloss jede Tür hinter mir, durch die ich durchging. Als ich in das Zimmer von Abu Rafi ankam, war er gerade dabei, seine Fackel zu löschen und schlafen zu gehen. Im Zimmer war es sehr dunkel gewesen. Ich rief Abu Rafi und er antwortete: Wer ist da? Seine Stimme entnahm ich, wo er war, und richtete mit voller Wucht mein Schwert auf ihn. Es war dunkel gewesen und ich war auch aufgeregt gewesen, weswegen ich ihn nicht mit dem Schwert traf. Und Abu Rafi laut schrie. Ich verließ das Zimmer und nach einer kurzen Zeit trat ich wieder ins Zimmer und fragte mit gewandelter Stimme: Was war das für ein Geschrei? Er erkannte meine Stimme nicht und sagte: Möge deine Mutter sterben, jemand hat mich gerade mit einem Schwert angegriffen. Als ich die Stimme hörte, sprang ich erneut auf ihn und griff ihn mit dem Schwert an. Diesmal landete der Angriff, aber er starb trotzdem nicht. Daraufhin griff ich ihn ein drittes Mal an und tötete ihn. Danach öffnete ich schnell die Türen und verließ das Haus. Doch als ich die Treppen hinabstieg, blieben noch einige Stufen, als ich dachte, ich wäre bereits alle Stufen herabgestiegen. In der Dunkelheit fiel ich, kam mit dem Fuß falsch auf und mein Schienbein brach. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass es sich das Kniegelenk verrenkte. Doch ich band es mit meinem Turban fest und ging raus und sagte zu mir, dass ich, solange ich nicht von Abu Rafis Tod überzeugt bin, nicht diesen Ort verlassen würde. Also saß ich mich versteckt an einem Ort in der Nähe der Festung. Als der Morgen anbrach, hörte ich eine Stimme aus dem Inneren der Festung, die sagte: Abu Rafi, der Händler von Hijaz, sei gestorben. Danach stand ich auf und begab mich allmählich zu meinen Kameraden. Wir kamen in Medina an und benachrichtigten den heiligen Propheten Sassam über den Tod von Abu Rafi. Nachdem der heilige Prophet das gesamte Ereignis gehört hatte, sagte er zu mir: Leg deinen Fuß nach vorne. Ich tat dies, dann strich der heilige Prophet Gebete sprechend seine Hand darüber. Danach fühlte ich mich, als hätte ich mich nie verletzt. In einer anderen Überlieferung heißt es, als sich also Abdullah bin Atiq Abu Rafi angriff, begann seine Frau sehr laut zu schreien. Ich machte mir Sorgen, dass durch ihre Schreie andere gewarnt werden können. Daraufhin erhob ich mein Schwert gegen sie. Doch als ich mich erinnerte, dass der heilige Prophet zusammen das Töten von Frauen verboten hatte, ließ ich von meinem Vorhaben ab. Also hier gibt es erneut den Bezug darauf, dass es verboten war, Frauen zu töten, und er es deshalb nicht getan hatte, obwohl er sich in einer sehr gefährlichen Situation befand. Über die Rechtmäßigkeit des Mordes an Abu Rafi brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Die blutdurstigen Handlungen von Abu Rafi sind historisch deutlich zu sehen. Grundsätzlich sollte an dieser Stelle bedacht werden: Erstens waren die Muslime in dieser Zeit im Zustand großer Schwäche von allen Seiten in diesem Elend gefangen und allseits brannte das Feuer der Feindseligkeit. Es war, als würde sich das ganze Land für die Auslöschung der Muslime vereinen. Zweitens goss Abu Rafi in dieser heiklen Zeit weiterhin Öl in das Feuer, das gegen die Muslime brannte. Mit seinem Einfluss und seinen Geldern stachelte er verschiedene Stämme Arabiens gegen den Islam an. Er bereitete sich darauf vor, dass arabische Stämme wie bei der Grabenschlacht vereint Medina angreifen. Drittens, es gab in Arabien zu dieser Zeit keine Regierung, über welche Gerechtigkeit walten ließ, sondern jeder Stamm war unabhängig und selbstbestimmt. Es gab also keine andere Option, als sich selbst um die eigene Sicherheit zu sorgen. Viertens waren die Juden bereits vorher gegen den Islam in Feindschaft und es herrschte bereits ein Kriegszustand zwischen Muslimen und Juden. Fünftens herrschten damals solche Zustände, dass man beim offenen Krieg gegen die Juden viele Leben und Gelder verloren hätten. Und es gab klare Direktoren, dass der Krieg sich ausbreiten würde und vor Zerstörung im Land führen könnte. In dieser Situation war alles, was die Gefährten taten, gerecht. Und in solchen Zeiten, wo man durch einen Krieg geht, sind solche Handlungsweisen absolut legitim zu betrachten. In jeder Ära wurden diese von den Leuten genutzt, zu jeder Zeit. Aber wie schade, in der heutigen Zeit ist die Sympathie auf Seiten des Feindes und in solch einem Ausmaß vorhanden, dass dieser zum Helden wird. Wir sehen dies heute, dass der Tyrann zum Helden wird und die Empathie seiner Leute genießt. Wenn man diesen Tyrann bestrafen möchte, stellen sich die Leute auf seine Seite und vergessen die Gräueltaten, die dieser begangen hat. Aber beim Islam sind wir uns sicher, dass er sich niemals auf der Seite von Lügen und Unwahrheiten stellt. Er bestraft den Täter und sieht ihn als Streiter an und sieht diese Bestrafung auch als Segen für das Land und die Gesellschaft. Er lehrt, sich von dem abgestorbenen Teil des Körpers zu trennen und steht nicht dahinter, dass eben jener tote Teil des Körpers dem gesunden Teil einen Nutzen bringt. Und soweit es um die Art der Bestrafung geht, wurde schon genannt, dass in Anbetracht der Lage des damaligen Arabiens und der Situation dieses speziellen Krieges, welches zwischen den Juden und Muslimen stattfand, diese Handlung zur Praktik wurde. Allgemein Frieden war es das Beste gewesen. Bezüglich der Genesung des Knöchels von Abdullah bin Atif gibt es in Bukhari-Überlieferung keine Einzelheiten darüber, ob diese Genesung auf außergewöhnlicher Art zustande kam oder schrittweise gemäß der medizinischen Ordnung erfolgte. Im Fall einer Verzögerung wird dies als ein gewöhnliches Ereignis erachtet. Das Gebet des Heiligen Propheten wird in diesem Zusammenhang lediglich so verstanden, dass durch die Wirkung des Gebets diese Verletzung keine nachhaltigen Auswirkungen hinterlassen hat und keine negativen Folgen entstanden sind. Vielmehr hat der Knöchel von Abdullah bin Atik seinen ursprünglichen Zustand und seine volle Kraft wiedererlangt und die Auswirkungen der Verletzung sind vollständig verschwunden. Sollte diese Genesung jedoch sofort erfolgt sein, so war dieses Ereignis ein Akt Gottes, den er aufgrund des Gebetes seines Propheten herbeigeführt hat. Dies waren die Ereignisse. Inshallah werde ich die weiteren Ereignisse beim nächsten Mal fortführen.
Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وذكر الله أكبر.